Ja, schön, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Gefreut, als Bruno angefragt hat, ob ich mal wieder komme. Schön bei euch. Wir haben bei uns in der Gemeinde, in der Volksmission, uns dieses Jahr, wie viele Gemeinden, ein bisschen an das Thema Reformation angehängt und haben gesagt, wir wollen jedes Quartal dieses Jahres unter eines dieser großen Sola stellen. Und das erste Quartal steht unter der Überschrift Sola Gratia, allein aus Gnade. Das ist ja eines dieser ganz großen Schlagwörter von Martin Luther, die man mit der Reformation verbindet, allein aus Gnade, allein aus Glauben, allein Christus und allein die Schrift. Die Grundlage dafür, dass Luther sich gegen eine Theologie wehrt zu seiner Zeit, die sagt, die Kirche verwaltet das Heil und nur die Kirche teilt dieses Heil aus. Damals dann eben auch noch gegen Geld, der Ablasshandel. Du kannst dir einen Ablassbrief kaufen und damit deine Verwandten aus dem Fegefeuer freikaufen. Die Gnade wird so in der Theologie damals fast zu einer Art Ergänzung zum eigenen Handel, so nach dem Motto, 90% musst du schon selber schaffen und von Seiten der Kirche Christo dann halt noch 10% dazu, die Gnade, die halt die Kirche verwaltet. Ich denke, das Hauptproblem, was viele Menschen mit dem Stichwort Gnade haben, ist, dass Gnade eine Hierarchie voraussetzt. Gnade setzt voraus, es gibt jemanden, der, ich sage jetzt mal, die Macht hat und es gibt jemanden, der ohnmächtig ist. Gnade setzt voraus, es gibt ein Oben und ein Unten. Es gibt einen Mächtigen und einen Ohnmächtigen. Und das führt zur Rebellion, gerade auch in uns modernen Menschen, die wir alle so von Gleichheit und Brüderlichkeit und es steht doch keiner über dem anderen ausgehen. Und ich glaube, das macht auch das aus, weshalb viele Menschen sich so schwer tun in ihrer Beziehung zu Gott. Weil wenn ich anerkenne, dass Gott da ist, dass Gott oben ist, muss ich auch anerkennen, ich bin unten. Und das fällt schwer. Ich will nicht auf Gnade angewiesen sein. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir Gnade manchmal mit einem, ich sag mal, etwas herablassenden Handeln von Menschen verwechseln. So der Reiche, der dem Bettler mal so ein paar Cent in seinen Hut schmeißt. Das hat aber nichts mit Gnade zu tun. Schon gar nicht mit der Gnade, von der die Bibel redet. Gnade hat sehr unterschiedliche Aspekte. Bei uns in der Volksmission beschäftigen wir uns seit Anfang des Jahres mit diesem Stichwort und haben schon gemerkt, man kann das aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Heute habe ich mich mal festgelegt auf dieses Stichwort, was da drunter steht. Gnade vor Recht. Ist das gerecht? Gnade vor Recht ist wohl einer der bekanntesten Sprüche, die man mit dem Stichwort Gnade verbindet. Jemand hat einen schweren Fehler begangen, zum Beispiel im Betrieb, der vielleicht sogar eine Kündigung nach sich ziehen würde. Und der Arbeitgeber sagt, naja, wollen wir mal Gnade vor Recht ergehen lassen. Das ist auch so ein bisschen dieses von oben herab, da kann man sich drüber freuen, man kann sich aber auch in einer demütigen und erniedrigten Haltung wiederfinden bei so einem Spruch. Gnade vor Recht, da wird jemand begnadigt, obwohl er erwiesenermaßen schuldig ist. Und da tritt die Spannung auf. In der Bibel lesen wir, wenn wir von Gott lesen, Gott ist ein gnädiger Gott. Wir lesen aber auf der anderen Seite auch, Gott ist absolut gerecht und unbestechlich. Wie passt das zusammen? Setzt dieses Gnade vor Recht nicht voraus, dass ich das Recht beugen muss, das Recht vernachlässigen muss, um Gnade walten zu lassen? Ich möchte dieses Thema ein bisschen mit euch anschauen auf Grundlage einer Geschichte, die die meisten von euch wahrscheinlich kennen, steht bei Johannes 8. Ich möchte sie euch aber nicht vorlesen, sondern wir wollen sie uns anschauen.
Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Aber ich sage euch, leistet keinen Widerstand. Sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt,
diese Frau wurde beim Ehebruch ertappt. Auf frischer Tat. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Aber was sagst du? Was sagst du?
Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Wo sind deine Ankläger geblieben? Hat dich keiner verurteilt?
Niemand, Herr.
Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige nicht mehr.
Die meisten von uns kennen diese Geschichte und ich kann sie, diese Geschichte heute nicht in allen Einzelheiten auslegen, das würde den Rahmen sprengen, sondern ich will einfach nur mal aus dem Blickwinkel dieses Themas, Gnade vor Recht, ist das gerecht, auf dieser Geschichte schauen. Da haben wir auf der einen Seite die Frau, auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Ein Thema, was ja nicht ganz unaktuell ist, was in unserer Gesellschaft nur allzu häufig vorkommt, wobei in dieser Geschichte, die wir in der Bibel finden, die Frage offen bleibt, was dann mit dem anderen Teil, der auch zu einem Ehebruch dazugehört, nämlich dem Mann passiert ist. Aber das sei mal dahingestellt, das wäre ein Thema für sich, wenn man sich darüber noch mal Gedanken machen wollte. Laut Zeugen hat sie gar keine Frage eindeutig gegen das Gesetz verstoßen. Auf frischer Tat ertappt und nach dem Gesetz steht eindeutig auf diesen Tatbestand die Todesstrafe. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Es gibt keinen Ausweg für diese Frau. Die Anschuldigungen leugnen, auf frischer Tat ertappt, was will sie sagen? Um Gnade flehen? Gnade von wem? Von Gott? Die Stellvertreter Gottes stehen schon da mit den Steinen in den Händen. Von denen wird sich keiner für sie einsetzen. Und auf der anderen Seite die Schriftgelehrten und Pharisäer. Ich habe kein besseres Bild gefunden, aber das passt sehr gut. Dieses Bild mit dem Paragraphen da, weil eigentlich wollen die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Rechtssituation der damaligen Zeit ausnutzen, um Jesus in die Pfanne zu hauen. Da gab es nämlich eine Spannung zwischen dem jüdischen Recht und dem römischen Recht. Nach jüdischem Recht, ganz eindeutig, steht auf Ehebruch Steinigung. Sollte Jesus sich gegen die Steinigung aussprechen, weil er ja immer so für Gewaltlosigkeit plädiert hat, dann würde er sich damit gegen das Wort Gottes aussprechen. Dann könnten sie ihm vorwerfen, gegen das Wort Gottes zu predigen. Damit würde er sich unglaubwürdig machen. Auf der anderen Seite, sollte er sich entsprechend dem Gesetz für eine Steinigung aussprechen, würde er gegen geltendes römisches Recht verstoßen. Weil nach geltendem römischen Recht es Juden untersagt war, eine Todesstrafe auszusprechen, geschweige denn zu vollziehen. Sollte er sich also für die Steinigung aussprechen, wäre er nach römischem Recht ein Aufrührer. Wäre er jemand, der die Leute auffordert, römisches Recht zu brechen? Damit könnte man ihn vor den Römern anklagen. Damit könnte man ihn verhaften lassen. Und dann kommt diese Antwort von Jesus. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Was denn jetzt? Gnade vor Recht? Ist das Gnade vor Recht? Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Denkt man das mal zu Ende. Wenn dieser Grundsatz gilt, wer darf dann noch ein Urteil aussprechen, geschweige denn vollziehen? Muss dann nicht immer Gnade vor Recht gelten? Ist das Recht dann nicht eigentlich sinnlos, weil keiner es mehr durchsetzen kann und darf? Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Du hast jemanden bestohlen, belogen, betrogen, Ehe gebrochen, kein Problem, Gnade vor Recht. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und da keiner unter uns, denke euch geht es genauso wie mir, perfekt ist, hat keiner das Recht zu verurteilen und die Strafe zu vollziehen. Ich habe manchmal das Gefühl, in der Beziehung zu Gott, gerade hier in unserer sogenannten christlichen, westlichen Welt, denken manche Menschen genau so über Gott. Gott ist ja schließlich dafür da, dass er Gnade walten lässt. Das ist ja sein Job. Da ist der liebe Gott im Himmel, den es übrigens in der Bibel gar nicht gibt. Aber von dem lieben Gott, der ja schließlich über alles seine Gnade drüber gießt. Das ist, glaube ich, nicht die Gnade, von der die Bibel redet. Diese Art von Gnade, diese Schwamm drüber Gnade, das ist eher so eine Art von Gnade, wie Dietrich Bonhoeffer sie mal sehr gut beschrieben hat in seinem Buch Nachfolge. Da schreibt er von der billigen Gnade. Und die billige Gnade beschreibt er folgendermaßen. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware. Verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament. Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. Diese Gnade, diese billige Gnade, das ist eine Wischiwaschi-Gnade, eine Schwamm-drüber-Gnade, die mal so nach dem Gießkannenprinzip überall ausgegossen wird, die keinerlei Auswirkungen auf das Leben desjenigen hat, der sie empfängt. Gott ist gnädig. Ich verurteile dich nicht. Aber, Gedanke zurück zu vorhin, Gott ist da auch hundertprozentig gerecht. Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Gnade und Recht müssen irgendwie zusammenkommen. Das ist die Spannung der Bibel. Gott ist gnädig und Gott ist 100% gerecht. Und diese beiden Pole lösen sich in der Person von Jesus Christus. Jesus ist die Gnade in Person. Und Jesus ist die Gerechtigkeit Gottes in Person. Wie meine ich das? Ich habe versucht, dieser Tatsache, ich habe lange Zeit in Deutschland in verschiedenen Gemeinden Konfirmandenunterricht gemacht und habe meinen jungen Leuten damals versucht, das deutlich zu machen mit einer Legende. Diese Legende spielt in der Zeit der Hunnen, zur Zeit von Attila, so 5. 6. Jahrhundert. Die Hunnen sind, ähnlich wie die Chinesen, bekannt für ihre Leidenschaft für Glücksspiel. Und nun führt Glücksspiel auch des Öfteren dazu, dass man sich gegenseitig Betrug vorwirft und dass es dann auch entsprechend zu handgreiflichen Auseinandersetzungen kommt. Wenn das Ganze in einem Heerlager passiert, sind auch schnell Waffen zur Hand und dann gehen diese Auseinandersetzungen auch ganz schnell mal tödlich aus. Und nun gibt es eine Legende von einem Hunnengeneral, der, um diese tödlichen Auseinandersetzungen zu vermeiden, für sein komplettes Heerlager inklusive dem Tross aus Frauen und Kindern, die dem hinterherzogen, ein Glücksspielverbot erlassen hat. In seinem Heerlager, in allen, die zu seinem Heereszug gehören, durfte kein Glücksspiel stattfinden. Jeder Verstoß gegen dieses Verbot sollte mit 50 Peitschenhieben bestraft werden. Einige Tage nach Inkrafttreten dieses Verbotes stehen morgens zwei Boten vor seinem Zelt und schauen ziemlich bedröppelt zu Boden. Als er die beiden anspricht, was denn jetzt los sei, sagen sie ihm: Herr, wir haben jemanden beim Glücksspiel erwischt. Ja, und sagt er, ist doch klar, lass die Truppe antreten, lass den Richtplatz vorbereiten, Verhandlung, Urteil vollstrecken. Herr, ja, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Es handelt sich um deine Mutter. Eine 60 Jahre alte Frau, für damalige Verhältnisse schon sehr alt. 50 Peitschenhiebe, das würde sie umbringen. Gnade vor Recht, sie begnadigen. Das würde automatisch Gerede innerhalb der Truppe nach sich ziehen. Seine Familie bevorzugt er. Da dreht er sich seine Regeln so hin, wie es ihm gerade in den Kram passt. Auf sein Wort ist kein Verlass. Er hält sich ja an seine eigenen Regeln nicht. Über kurz oder lang wäre er wahrscheinlich sogar den Oberbefehl los gewesen. Nach einem Moment der betretenen Stille gibt er Anweisung. Lass die Truppen antreten und den Richtplatz vorbereiten, befiehlt er den beiden Männern. Als alle angetreten sind, wird die Verhandlung öffentlich geführt, seine Mutter eindeutig überführt und schuldig gesprochen. Sie wird abgeführt, wird zu dem Richtpfahl, der in der Mitte des Richtplatzes steht, gebracht, um dort angebunden und ausgepeitscht zu werden. Als sie an diesem Richtpfahl steht, steht der General auf, geht zu seiner Mutter, schiebt sie zur Seite und stellt sich selber an diesen Richtpfahl und gibt den Befehl, die Strafe zu vollstrecken. Soweit diese Legende. Ich denke, es ist uns klar, was ich damit deutlich machen will. Gnade, Recht. Gnade gegenüber der Mutter und Gerechtigkeit. Das Recht kommt zur Geltung, die Strafe wird vollzogen. Reitest du mal eins weiter? Es geht nicht um Gnade oder Recht oder Gnade vor Recht. Es geht um Gnade und Recht. Eben nicht die billige Gnade, die so wischiwaschi das Recht beiseite schiebt. Um die geht es nicht. Die Bibel redet eher von dem, was Dietrich Bonhoeffer dann in der Folge nach der billigen Gnade als die teure Gnade beschreibt, als dem Gegenstück. Teure Gnade, schreibt er, ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe, um die gebeten, die Tür, an die geklopft werden muss. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie den Menschen das Leben kostet. Teurer ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist. Weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Gnade ist kein Schwamm, sondern Gnade ist ein ungeheuer wertvolles Geschenk, was Gott uns macht. Weil es Gott unheimlich viel gekostet hat. Es hat ihn das Leben seines Sohnes gekostet, dass er uns gnädig sein kann. Gott ist gnädig und Gott ist gerecht. Beides ist Wahrheit. Beides zeigt sich in Jesus Christus. In Jesus macht Gott aus dieser Schwamm drüber Gnade vor Recht Gnade ein unwahrscheinlich wertvolles Geschenk, was er mit seinem Leben bezahlt. Ein ganz schönes Bild, bitte mal eine Folie weiter, gibt es in der chinesischen Sprache. Das Zeichen für Gerechtigkeit in Chinesisch besteht aus zwei Zeichen. Dem Zeichen für Mensch oder für Ich und dem Zeichen für Lamm. Die beiden Zeichen zusammen bedeuten Gerechtigkeit. Und das Zeichen für Lamm ist über dem Zeichen für den Menschen, für das Ich. Und das finde ich ein sehr schönes Bild für Gerechtigkeit. Wenn Gott mich anschaut und ich zu Jesus gehöre, bedeckt das Lamm mit seiner Gerechtigkeit mich. Gott sieht das Lamm von oben, das Lamm Gottes, das für meine Schuld gestorben ist, das stellvertretend für mich der Gerechtigkeit Genüge getan hat, indem er für mich gestorben ist. In Jesus wird Gnade leibhaftig, weil in ihm auch das Recht zu seinem Recht kommt, ohne dass dabei der Schuldige vernichtet wird. Gnade und Recht. Das Wort vom Kreuz ist anstrengend, war auch für Gott anstrengend. Es hat Gott Arbeit gemacht, Gnade hat Gott Arbeit gemacht. Gnade hat Gott etwas gekostet, nämlich seinen eigenen Sohn. Gnade ist nicht dieses herablassende, ich gebe dir mal ein paar Cent. Sondern Gnade heißt, Gott hat es sich etwas kosten lassen, mir gnädig zu sein. Gnade ist so teuer, dass er selbst in unsere Schuld und in unseren Tod hineingegangen ist. Und wir sollten uns nicht billig sein lassen, was Gott teuer ist. Wir sollten lernen, nicht ganz so oberflächlich von der Gnade zu reden, wie wir das manches Mal tun. Gnade vor Recht, ist das gerecht, habe ich am Anfang gefragt. Nein, Gnade vor Recht ist nicht gerecht. Weil Gnade vor Recht das Recht beugt. Aber Gnade vor Recht ist auch nicht die Gnade, von der die Bibel spricht. In der Bibel gibt es nicht diese Gnade vor Recht, Schwamm drüber Gnade. Sondern die Bibel, die Gnade der Bibel nimmt das Recht sehr, sehr ernst. So ernst, dass es sie das Leben des Sohnes Gottes kostet. Das Todesurteil, das über jedem Menschen steht, der sein Leben ohne Gott lebt, wird vollstreckt. Es wird nicht ausgesetzt. Von wegen begnadigt, Gnade vor Recht. Das Todesurteil wird nicht ausgesetzt, es wird vollstreckt. Aber stellvertretend an ihn, der für mich am Kreuz auf Golgatha hing und mir dadurch die Möglichkeit gegeben hat, mein Leben neu auszurichten. Im alten Lied heißt es, ich hatte nichts als Zorn verdient. Eigentlich stand Gottes Todesurteil über meinem Leben und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versöhnt und spricht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist's und weiter nichts. Gnade ist's, könnte man sagen, und weiter nichts. Und weil dieses Geschenk so wertvoll ist, weil es so unheimlich teuer ist, weil es Gott seinen Sohn gekostet hat, hat er auch das Recht zu sagen, geh hin und sündige nicht mehr. Geh bedeutet, der Freispruch ist gültig. Das Gerichtsverfahren ist abgeschlossen. Du bist freigesprochen. Aber diese Gnade ist nicht ziellos, sondern diese Gnade verpflichtet auch. Geh hin und sündige nicht mehr. Lass das Konsequenzen haben in deinem Leben. Wir leben durch denjenigen, der uns von dem Urteil Gottes, von der Macht der Sünde, von der Macht des Todes befreit hat. Und in der biblischen Gnade geht es nicht einfach darum, jetzt irgendeine Frage zu beantworten. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Sondern es geht darum, dass diese Gnade Auswirkung in unserem Leben hat. Dass mein Leben durch die Gnade Gottes eine neue Ausrichtung bekommt. So wie du das wieder erlebt hast, als du zurückgekommen bist zur Gemeinde. Und die schönste Aufgabe, die wir in dieser Nachfolge in der Gnade haben, ist, dass wir davon weitererzählen dürfen. Deshalb finde ich das toll, dass ihr das macht hier mit den Zeugnissen. Voneinander erzählen. Wie habe ich das erlebt? Wie habe ich diese Gnade Gottes erlebt? Das ist so mutmachend. Sei dir bewusst, wie groß dieses Geschenk ist, was Gott dir macht. Du brauchst die Strafe, die über deinem Leben steht, das Urteil, was über deinem Leben steht, nicht selber zu tragen. Das Gesetz ist erfüllt aus Gnade in Jesus Christus. Du kannst dir wie diese Frau die Tränen abwischen, die Gnade in Anspruch nehmen und das Leben neu anfangen. In Jesus allein aus Gnade.